Wir sind bereits beim fünften Abend und damit der Hälfte unserer Themen angelangt. Gestern haben wir betrachtet, welche Rolle Jesus zwischen anderen Religionsgründern einnimmt. Wir haben gesehen, wie viele Propheten im Laufe von Jahrhunderten sein Leben skizziert haben. Und als Jesus auf die Erde kam, hat er dieses Bild mit Farben gefüllt. Es gibt keinen anderen Propheten, keinen anderen Menschen auf dieser Erde, dessen Leben so genau beschrieben wurde im Voraus und sich dann wirklich erfüllt hat. Damit stellt sich Jesus als eine einzigartige Person dar in der gesamten Weltgeschichte. Wir haben auch gesehen, welchen Selbstanspruch er hatte. Er hat von sich behauptet, Gott selbst zu sein. Wenn wir Jesus als Gott annehmen, was habe ich davon? Das ist das, worum es heute gehen soll. Was bietet uns Jesus an? Und es wird auch konkret um Sünde gehen. Wir leben in einer Welt voller Bosheit, voller schlimmer Dinge, die nicht schön sind. Und Jesus hat eine Lösung dafür. Das ist das, worum es heute gehen soll, wie Jesus als Gott uns Lösungen bieten kann. Und wie ihr auch schon sicher wisst und ahnen könnt, werden wir davor noch Gesundheitstipps hören von Alexei Seiler. Heute geht es um das Thema Ernährung und ich übergebe ihm hiermit das Wort.
Dankeschön. Sie sind alle da oder die meisten von Ihnen, also das heißt, keiner von Ihnen ist gestern nach den Atemübungen abends umgekippt. Das freut mich sehr. Ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen, das Thema Ernährung ist sehr umfassend und es wird heute bestimmt den zeitlichen Rahmen sprengen, also stellen Sie sich auf halbe Stunde mindestens ein. Nein, Spaß. Es ist tatsächlich so, dass im Bereich Lebensstilfragen Ernährung so eine wichtige und große Säule bei vielen Menschen ist. Wenn man über Lebensstilfragen spricht, beschäftigt man sich am meisten mit Ernährung. Und dieses Thema ist sehr emotional, ist auch sehr bei jedem Einzelnen mit der Geschichte, mit der Kultur verbunden. Und man kann da wirklich ganz, ganz lange viel reden. Ich werde natürlich nicht die ganze Ernährungslehre Ihnen heute vorstellen. Ich kenne sie auch die ganze nicht. Aber ich versuche das auf ein paar wichtige Punkte zu bringen, aber auch aus dem Blickpunkt der Stress oder Stressbewältigung. Ja, was können wir da in diesem Bereich machen, um dem Stress gut zu begegnen? Sokrates hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben. Und wenn wir unsere Zeit, aber auch eigenes Verhalten in diesem Bereich anschauen, dann sieht es so aus, dass wir meistens essen oder wir leben, um zu essen. Bei vielen Menschen ist der Tag klar strukturiert, ja, durch die Essenseinheiten. Und man macht sich schon Gedanken am Anfang des Tages, was man zum Mittag essen wird und sich darüber freut oder was man zum Abend essen wird und so weiter. Und ich denke, dass Essen wirklich etwas Schönes ist, was uns auch große Freude machen soll. Aber da bergen sich viele Gefahren und die Palette von verschiedenen möglichen Wegen und Strömungen in diesem Bereich, im Bereich Ernährung, ist sehr groß, von Fastfood bis zu Rohessen, genau. Und da gibt es auch Extremisten, einfach Menschen, die ich auch gesehen habe oder Vorträge, die sich nur von Säften zum Beispiel ernähren, also jahrelang, jetzt nicht nur so eine Säftekur, sondern die trinken nur Säfte, ja, oder essen nur Sprösslinge oder so. Also es gibt Menschen, die wirken dann auch sehr gesund, also es gibt die ganze Palette und ich denke, dass jeder von Ihnen hat sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat für sich auch so, weiß nicht, richtige Schlussfolgerungen gezogen und jeder ist wahrscheinlich ein Experte. Daher möchte ich gar nicht den Anspruch erheben, heute Ihnen etwas beizubringen oder Sie für etwas zu überzeugen, sondern einfach mal so aus diesem Blickwinkel, wie kann ich dem Stress am besten begegnen? Durch die Ernährung. Wir schauen jetzt kurz unser Verhalten, Essverhalten, wenn wir Stress haben. Ja? Was passiert mit uns, wenn wir auf der Arbeit gestresst sind oder vielleicht Enttäuschung, Diskriminierung erleben, Burnout, Depressionen und so? Dann geschieht Folgendes, dass wir emotional und unkontrolliert essen. Das heißt, wir können nicht mehr bewusst entscheiden, was wir essen, sondern wir entscheiden oft sehr emotional, ja? Was gleichzeitig zu Gewichtszunahme bei vielen Menschen führt. Also bei mir wird das nicht passieren, egal was ich esse. Und durch dieses unkontrolliertes Essen gelangt sehr viel Zucker oder Fett, viele Fettarten und auch Koffein, ja, in uns, was alles stressverstärkend wirkt. Ja, man denkt, man wird sich beruhigen, aber es wirkt alles stressverstärkend. Genau, daher diese Sachen sind nicht zu empfehlen. Aber was hilft uns, um Stress zu begegnen, was Essen angeht? Also hier sind Sachen genannt, Magnesium, Vitamin A, C und Vitamin B. Die werden sehr stark verbraucht, wenn wir unter Stress stehen. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr steht beruflich oder weiß nicht, in anderen Bereichen unter Stress, schaut, dass ihr einfach Sachen zu euch nehmt, aufnimmt, gesunde Sachen, die diese Vitamine oder diese Nährstoffe enthalten. Ja? Dann können wir einfach mal unserem Körper helfen, dem Stress zu begegnen. Ja? Und gleichzeitig auch kohlenhydratreiche und proteinarme Ernährung. Denn solche Ernährung erhöht die Serotoninbildung, verbessert die Stresstoleranz und beugt stressbedingten Depressionen vor. Also nicht alle Depressionen, sondern stressbedingte Depressionen vor. Genau. Und ganz wichtig ist auch, Omega-3 und Omega-6 in richtiges Verhältnis zu bringen. Wir wissen, dass Omega-6 ziemlich leicht durch das Essen zu bekommen ist. Omega-3 ist ein bisschen schwieriger. Ja? Es gibt nicht viele Nahrungsmittel, die das enthalten. Vor allem, wer zu vegetarischer oder veganer Ernährung neigt. Genau, das Verhältnis, was heute so im Essen ist, 20 zu 1, also 20 von Omega-6 und 1 ein Teil von Omega-3, wie richtiges Verhältnis wäre 5 zu 1 oder 6 zu 1. Also man soll schauen, dass man so viel wie möglich Omega-3-reiche Nahrungsmittel zu sich nimmt. Wir werden gleich anschauen, wo diese Lebensmittel vorkommen. Also wir kommen jetzt quasi so zu diesen ersten Linie, diese Vitamine oder Nährstoffe. Magnesium ist viel in Gemüse, Sojabohnen, Spinat, Grünkohl, Kartoffeln und Vollgetreide enthalten. Übrigens Vitamin B auch in Vollgetreide, also Vollkornprodukte sind sowieso ganz, ganz wichtig. Vitamin A und C, wissen die meisten gelb-grünen Gemüsesorten, Möhren, Grünkohl, Aprikosen, Paprika, Sandornsaft, Rosenkohl, Erdbeeren. Und Vitamin B, genau, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln. Zu Vitamin B noch ganz konkret, diese Tabelle, die Sie sehen können, also von unten ausgesehen, die Nahrungsmittel, die am meisten Vitamin B enthalten. Genau, wenn jemand denkt, das weiß ich noch nicht, schauen Sie sich ein paar Sachen raus, die Ihnen am besten schmecken und schauen Sie, dass Sie die Sachen dann zu sich nehmen, wenn Sie mal unter Stress stehen sollten. Genau, für Omega-3-Fettsäuren, diese hier aufgelisteten Sachen, Leinöl ist erstaunlicherweise, hat sehr, sehr großen Anteil an Omega-3. Fettsäuren und hier Chiasamen an dritter Stelle steht, das ist auch ein relativ neues Produkt, was jetzt auch hoch gepriesen wird, hat auch extrem viel Omega-3-Säuren. Ja. Genau, aber auch weitere Öle, Weizenkeime, Mandeln und so weiter. Genau, ein Wort noch zu einer Aminosäure, Tryptophan, die ist ganz, ganz wichtig zur Herstellung von Serotonin in den Nervenzellen des Gehirns. Und Serotonin erhöht unsere Belastbarkeit bei dem unkontrollierbaren Stress. Das heißt, Stress, dem ich ausgesetzt werde, ja, wo ich nichts dagegen tun kann, wenn ich darauf schaue, dass ich diese Aminosäure zu mir nehme oder halt Produkte, wo diese Aminosäure enthalten ist, dann kann ich einfach mal schon meinem Körper enorm helfen. Und das sind die Nahrungsmittel, wo das vorkommt und auch in welcher Menge. Ja, wir sehen ganz am Anfang Vollmilch, ganz wenig. Ja, und dafür Vergleich Tofu, ganz viel. Ja, und auch andere Nahrungsmittel. Genau, also für Empfehlung für eine Anti-Stress-Ernährung, einfach mediterrane Ernährung mit viel Vollkornprodukten, mit viel Obst und Gemüse und Hülsenfrüchten. Ganz wenig, möglichst kein rotes Fleisch und Verbesserung des Verhältnisses von Omega-6 zu Omega-3. Ja, und hier die Öle, die besser sind, also Sonnenblumenöl und Maiskeimöl sind nicht so zu empfehlen, dafür Rapsöl, Walnussöl, Soja und Olivenöl. Genau. Und grundsätzlich so viel wie möglich Obst und Gemüse und viele Vollkornprodukte. Ich denke, es ist schwierig, von heute auf morgen gleich alles umzustellen, aber einfach mal Empfehlung für jeden von Ihnen, egal ob Sie jetzt Vegetarier, Veganer, Fleischesser sind, einfach schauen Sie darauf, dass Sie wirklich ganz so viel wie möglich Frisches essen, also frisches Obst, frisches Gemüse und so einfach auf sich zu achten. Ja? Was tut mir am besten? Das ist, glaube ich, wichtige Prämisse. Was kann ich für mich am besten tun in diesem Bereich? Und so wünsche ich Ihnen, genau, diesen Satz möchte ich noch vorlesen, zusammenfassen. Gönnen Sie sich eine mediterrane, vegetarisch vollwertige und ballaststoffreiche Kost, ausgiebigen Frühstück und essen Sie leicht zum Abend und haben Sie Spaß dabei. Bis morgen.
Schön, dass Sie hier sind, dass wir diesen Abend gemeinsam erleben können. Ich möchte gerne diesen Abend die Gedanken mit einer wahren Begebenheit beginnen, die sich im Jahre 1968 zugetragen hat. Es war der 17. Februar 1968. Die 20-jährige Barbara Meckel und ihre Mutter befanden sich auf dem Weg nach Florida. Und auf dem Weg dorthin beschlossen sie, in einem Motel zu übernachten, sich dort einen ruhigen Abend zu gönnen in der Nähe von Atlanta. Und dort waren sie untergebracht, hatten es sich eingemietet und wollten dann am nächsten Morgen weiterfahren. Um 4 Uhr morgens klopfte es plötzlich laut an der Tür ihres Motelzimmers. Der Mann, der vor der Tür stand, behauptete, ein Polizist zu sein. Und er berichtete, dass Barbaras Freund einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und sie unbedingt mit ihm telefonieren müsste. Als die Mutter die Tür öffnete, wurde sie mit Chloroform betäubt. Barbara wurde von 2 Männern gepackt, geknebelt, gefesselt und dann in den Kofferraum eines Autos gesperrt. Man brachte sie in eine sehr abgelegene Gegend, in die Berge im Bundesstaat Georgia. Und dort hatten die Männer 20 Schritt von einem Baum entfernt ein tiefes Loch gegraben. Und sie zwangen Barbara in eine Holzkiste hinein, die mit einem batteriebetriebenen Ventilator bestückt war. Und über einen kleinen Luftschacht gelangte etwas Frischluft in diese Kiste, sodass sie nicht erstickte. Außerdem hatten sie eine batteriebetriebene Lampe in diese Kiste gesteckt, sowie ein bisschen Essen und ein Getränk. Das war alles. Dann ließen diese Männer diese Kiste in dieses Loch hinunter und schaufelten Erde darauf. Barbaras Vater war Millionär. Und mit diesem Vater von Barbara nahmen die Entführer, die Kidnapper jetzt Kontakt auf. Und man ließ ihm ausrichten, dass seine Tochter zwar lebe, aber sich in einer sehr unkomfortablen Lage befände. Sie sagten, die Batterien für den Ventilator und das Licht reichen genau für 48 Stunden. Dann wird der Ventilator ausgehen und ihre Tochter wird ersticken. Wenn Sie Barbara lebend wiedersehen wollen, dann müssen Sie 1 Million Euro Lösegeld bezahlen. Die Entführer hatten ganz genaue Forderungen. Es durften nie mehr als 20 aufeinanderfolgende Seriennummern sein und kein Schein durfte neuer als von 1950 sein. Natürlich waren es nicht Euro, sondern es waren Dollar. Die Scheine mussten zudem in Bündeln von 10 und 20 Dollar Noten bereitgestellt werden. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt wären, würde der Vater die Eltern von Barbara diese lebendig wiedersehen. Was hätten Sie an der Stelle von Barbaras Vater getan? Ihre Tochter liegt begraben, lebendig begraben, in einer Holzkiste irgendwo im Wald und wird mit Sicherheit sterben, wenn sie nichts unternehmen. Barbaras Vater verlor keine Zeit. Er war bereit, das Geld zu zahlen. Aber das Beschaffen des Geldes dauerte länger als gedacht, weil diese vielen kleinen Scheinen, das nahm mehr Zeit in Anspruch. Würde es reichen, um Barbara rechtzeitig zu befreien? Es reichte. Nachdem das Geld übergeben war, bekam der Leiter des FBI einen Anruf und ihm wurde mitgeteilt, wo genau sie graben müssten, um Barbara zu befreien. Und sofort wurden Polizisten an diese Stelle geschickt. Barbara lebte tatsächlich noch. 4 Tage hatte sie in dieser Kiste, in diesem dunklen Gefängnis ausharren müssen. Können Sie sich vorstellen, wie das Wiedersehen von Barbara und ihrem Vater ausgesehen hat? Vater und Tochter laufen aufeinander zu, sie umarmen sich, sie fallen sich weinend in die Arme. Was für ein Glück, sich wiedersehen zu können, weil der Vater das Lösegeld bezahlt hat. Stellen Sie sich vor, Sie wären entführt worden. Würde es da jemanden geben, der bereit wäre, ein Lösegeld zu bezahlen? Vielleicht 500.000 Euro? 1 Million Euro? Und selbst wenn er es nicht aufbringen könnte, wäre jemand da, der sie so sehr liebt, dass er alle Hebel in Bewegung setzen würde, damit sie wieder freikommen und nicht sterben müssen? Es gibt tatsächlich jemanden, der sie so sehr liebt, dass er bis zum Äußersten gegangen ist, um sie zu retten. In der Bibel lesen wir, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Es ging bei diesem Lösegeld nicht um irgendeinen bestimmten Betrag, nicht um Geld, nicht um Gold oder Silber, sondern um das kostbare Blut von Jesus Christus, so wie es in diesem Bibeltext heißt. Es gibt da jemanden, der sie so sehr liebt, dass er bereit war, das höchste Lösegeld zu zahlen, das jemals in der Weltgeschichte bezahlt wurde. Nicht in Euros oder in Dollars, sondern mit Blut. Die Frage ist, warum war es überhaupt notwendig, ein Lösegeld zu zahlen? Wer ist entführt worden? Vielleicht denken Sie, also mir geht es eigentlich ganz gut, ich fühle mich gar nicht so entführt. Ich lebe eigentlich ein ganz normales Leben und eigentlich wollte ich auch gar nicht, dass jemand für mich stirbt. Und außerdem, was hat der Tod von Jesus heute mit mir zu tun? Gehen wir noch einmal zurück an den Anfang dieser Welt. Die Bibel berichtet, dass Gott eine perfekte Welt geschaffen hat. Sie ging mit dem Prädikat sehr gut aus seinen Händen hervor. Und Gott schaut sich seine Schöpfung an und er war wirklich 100% zufrieden. Und stellen Sie sich vor, wenn Gott seiner Schöpfung das Prädikat sehr gut gibt, dann war es wirklich sehr gut, vollkommen. Alles strahlte so diesen Frieden und diese Vollkommenheit aus, Harmonie. Alles spiegelte den Charakter Gottes wider, seine Liebe, seine Fürsorge für seine Schöpfung, für seine Geschöpfe. Es gab kein Leid, es gab kein Tod, kein Blutvergießen, eine sündlose Welt ohne irgendeinen Makel. Wir können es heute kaum mehr vorstellen, weil wir so geprägt sind von dem Zustand dieser Welt, wie wir ihn heute erleben. In diese Welt setzte Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf sie als Mann und Frau und er schuf sie mit etwas ganz Erstaunlichem. Wir haben vorgestern schon darüber nachgedacht, bei dem Thema, warum gibt es Leid auf unserer Erde. Er gab ihnen die Fähigkeit zu lieben. Liebe, haben wir gesagt, braucht aber immer die Möglichkeit der Entscheidung. Und so gab er ihnen einen freien Willen, um echte Entscheidungen treffen zu können, um wirklich lieben zu können. Die Menschen hatten die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Wollen sie mit Gott leben, mit ihrem Schöpfer, oder wollen sie nicht? Und es ist ein wichtiger Punkt. Gott wollte nicht einfach Marionetten erschaffen. Computer, die so programmiert sind, dass sie nur das tun können, was der Programmierer ihnen vorschreibt. Marionetten, die nur die Bewegungen machen können, wie der Puppenspieler die Fäden bewegt. Gott wollte Geschöpfe haben, die fähig sind zu lieben und die aus Liebe mit ihm Gemeinschaft haben möchten. Gott ging also das Risiko ein, dass sich seine Geschöpfe auch gegen ihn entscheiden könnten. Und genau das geschah. Mitten im Garten stand der Baum der Entscheidung. Gott hatte Adam und Eva gesagt, dass sie von allen Bäumen des Gartens essen können, nur von diesem einen sollten sie nicht essen. Dabei ging es nicht darum, dass die Frucht ungenießbar gewesen wäre, sondern es ging darum, dass die Menschen die Möglichkeit hatten, ihren freien Willen zu gebrauchen, sich zu entscheiden. Hören sie auf das, was Gott ihnen sagt, aus Liebe, oder gehen sie lieber ihre eigenen Wege? Vertrauen sie ihm, auch wenn sie nicht alle Details seiner Anweisung verstehen würden. Verstehen wir, Gott hat keine Erklärung mitgeliefert. Er hat nicht gesagt, esst nicht von diesem Baum. Ja, er hat gesagt, esst nicht von diesem Baum, sonst werdet ihr sterben. Aber er ist nicht in die Details gegangen. Er hat nur gesagt, ich sage euch das, macht das so, wie ich es euch sage, ohne eine Erklärung dafür zu liefern. Würden Sie ihm folgen? Auch wenn sie nicht alles verstehen, weil er es gesagt hat, weil sie davon überzeugt sind, dass Gott Liebe ist? Sind sie wirklich von der Integrität des Charakters Gottes so überzeugt, von seiner Liebe, dass sie aus freien Stücken auf seine Liebe antworten? Gott hatte Adam und Eva gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Satan hatte auch Zugang zu diesem Baum. Und als sich Eva diesen Baum einmal etwas genauer anschauen wollte, wartete die Schlange schon auf sie. Wir erinnern uns, was wir in der Offenbarung über Satan gelesen haben. Der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und jetzt möchte ich gerne nochmal die ersten Seiten in der Bibel mit Ihnen gemeinsam aufschlagen, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben oder vielleicht noch eine Bibel brauchen. Wir haben hier noch einige hier vorne liegen. Sie können gerne aufzeigen, dann bekommen Sie eine Bibel mit, geliefert jetzt heute Abend. Und wenn Sie keine Bibel zu Hause haben, wir geben Ihnen gerne eine Bibel. Das Wort Gottes sollte in der Hand von jedem Menschen sein, damit jeder das nachlesen kann und sehen kann, was Gott uns zu sagen hat. 1. Mose 3 und dort Vers 1 bis 6. Hier wird berichtet, wie Satan vorgegangen ist. Wir haben das schon mal gelesen, vorgestern. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie da waren. Aber ich möchte noch einmal hier das zusammenfassen, damit wir die gleichen Voraussetzungen haben. Und dann werden wir auch gleich noch ein Stückchen dort weiterlesen. 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wie ist Satan vorgegangen? Er sieht Zweifel an dem Charakter Gottes. Hat Gott wirklich gesagt? Denkt nochmal darüber nach. Hat er es vielleicht anders gemeint? Und dann lügt er und stellt seine Behauptung gegen das Gebot Gottes. Und so geht Satan immer vor. Er sieht Zweifel und dann stellt er seine eigenen Regeln, seine eigenen Vorstellungen auf und sagt, pass auf, mach es nicht so, wie Gott es gesagt hat, sondern mach es so, wie ich es dir sage oder so, wie du das empfindest oder so, wie du das in deinem Herzen denkst und fühlst. Mach es so. Er lügt und sagt, ihr werdet nicht sterben. Und er sagt mit anderen Worten, Gott ist ein Lügner. Also entweder lügt die Schlange, verstehen wir, entweder lügt die Schlange oder Gott lügt. Einer von beiden lügt. Also wenn Gott sagt, ihr werdet nicht sterben und die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben, wenn Gott sagt, ihr werdet sterben und die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben, irgendeiner von beiden sagt die Unwahrheit. Beides kann nicht zusammen existieren. Das heißt, die Schlange, Satan, sagt hier mit anderen Worten, Gott lügt. Er verstellt sich. Und du musst dich von ihm lossagen, um wirklich glücklich zu werden. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Du musst selbst festlegen, was richtig und falsch ist. Du kannst dich nicht auf Gott verlassen, weil er ist eigentlich gar nicht so, wie er immer vorgibt zu sein. Du bist der Maßstab, nicht Gott. Und vielleicht mal so eine kleine Klammer hier aufzumachen. Wenn wir uns die Filme von Hollywood und die Massenmedien anschauen, dann haben wir genau diese Botschaft immer und immer und immer und immer wieder, die auf unsere Hirne einhämmert. Du bist der Maßstab. Wenn es sich gut anfühlt, dann muss es wohl richtig sein, weil es tut dir gut. Und wenn es dir gut tut und wenn es dir Spaß macht und wenn du dich dabei gut fühlst, dann tu es. Denk nicht darüber nach, ob es richtig oder falsch ist. Weil es ist richtig, wenn du es für richtig hältst. Wenn du es für wahr erachtest, dann ist es okay. Das ist die Botschaft, im Grunde genommen, ja, ich möchte mich nicht darüber lustig machen, aber im Grunde genommen ist Satan sehr fantasielos, weil er über die Jahrtausende immer wieder die gleiche Masche fährt. Warum macht er immer wieder die gleiche Masche? Weil sie so erfolgreich ist. Eva und Adam entscheiden sich, der Stimme des Verführers zu glauben. Sie nehmen von der Frucht und essen beide davon. Und denken, jetzt haben wir uns emanzipiert von Gott. Jetzt können wir unseren eigenen Weg gehen. Jetzt brauchen wir nicht mehr diesen Gott, der uns irgendwelche Dinge aufzwingt. Und sie verstehen nicht, dass eine Trennung von Gott nicht zum Ziel führt. Lesen wir hier weiter, 1. Mose 3, Vers 7, wie diese Geschichte hier weitergeht. Sie haben von dieser Frucht gegessen und jetzt in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Bis dahin zunächst. Hier finden wir die unmittelbaren, die direkten Folgen der Sünde. Das ist eine traurige Geschichte. Adam und Eva merken sofort In dem Augenblick, wo sie gesündigt haben, wo sie von das Gebot Gottes übertreten haben und von dieser Frucht gegessen haben, merken sie sofort, dass sich irgendetwas verändert hat. Und sie haben jetzt etwas, was sie vorher nicht hatten. Angst. Sie fürchteten sich, heißt es hier im Text. Sie merken, dass ihre enge Beziehung zwischen ihnen und ihrem Schöpfer sich verändert hat. Da ist irgendetwas anders geworden und sie verstecken sich vor ihm. Warum verstecken sie sich vor ihm? Weil sie schuldig geworden sind. Plötzlich haben sie keinen Frieden mehr. Plötzlich haben sie keine Freude mehr, denn sie haben gesündigt und Sünde trennt von Gott. Sünde trennt von dem, der Leben schenkt, von dem, der Frieden schenkt, von dem, der Sinn gibt. Und seit dieser Zeit hat der Mensch zwei grundlegende Probleme. Das erste ist, er kann aus eigener Kraft nicht mehr der Sünde widerstehen. Und das zweite Problem, seine Schuld, seine Sünde verurteilt ihn zum Tod. Bevor wir weitergehen, ist es wichtig zu klären, was Sünde ist. Wie die Bibel Sünde definiert. Viele Menschen können nämlich heutzutage mit diesem Begriff Sünde nicht mehr wirklich etwas anfangen. Manchmal hört man jemanden sagen, oh, heute habe ich wieder gesündigt. Und man meint damit, oh, da habe ich so ein großes Stück Sahnetorte gegessen oder zu viel Eis oder zu viel Schokolade gegessen und heute habe ich wieder gesündigt. Oder ich denke an den Karneval. Ich weiß nicht, ob der hier in Bamberg auch so gefeiert wird wie am Niederrhein oder so in Köln. Da gibt es so das Lied, wir sind doch alle kleine Sünderlein. Wo die Sünde verharmlost wird. Wo gesagt wird, ja, sind wir ja alle irgendwie. Und es macht ja Spaß. Und es, ja, Wenn wir wissen wollen, was Sünde ist, dann müssen wir zur Bibel gehen. In der Bibel wird Sünde definiert. Und ich habe das hier auf der Folie in 1. Johannes 3, Vers 4. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Sünde hat zwei Ebenen. Die Auflehnung gegen Gott und die Auflehnung gegen seine Gebote. Das eine resultiert aus dem anderen. Ich habe das hier mal versucht, in einer Grafik darzustellen. Das eine betrifft meine Beziehung zu Gott, also die Sünde, die Auflehnung gegen Gott an sich. Es betrifft meine Beziehung zu Gott. Und aus dieser gottlosen Haltung, aus diesem gottlosen Leben, dass ich losgelöst von Gott lebe, erwachsen dann auch die sündigen Taten. Das eine ist nicht unbedingt sichtbar. Das hier, dass ich keine Beziehung zu Gott habe. Das andere wird nach außen hin sichtbar. Und als Adam und Eva von dieser Frucht aßen, war das ein Resultat ihres Misstrauens Gott gegenüber. Die Beziehung zu ihrem Herrn war gestört, weil sie ihm nicht mehr vertrauten. Und das Ergebnis war, dass sie die Frucht nahmen und das Gebot übertraten, das Sichtbare. Sie hatten gesündigt und Sünde trennt von Gott. Der Prophet Jesaja beschreibt es hier im Kapitel 59. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Sünde ist wie eine Mauer, die von Gott trennt, die von dem Schöpfer trennt. Aber nicht so, dass Gott nichts mehr von uns wissen möchte, nicht so, dass er sich von uns trennt, sondern wir haben uns von Gott getrennt. Wir sind davongelaufen, wir haben ihm den Rücken gekehrt, wir leben gottlos. Wir haben die Verbindung abgebrochen, wir haben uns von Gott getrennt, wir haben die Tür zugeschlagen, wir sind weggelaufen. Das sehen wir auch in dieser Begebenheit hier von den ersten Menschen, von der ersten Sünde, als die Sünde in diese Welt kam. Gott geht seinen Geschöpfen nach. Gott gibt sie nicht auf. Er sucht sie. Er ist auf der Suche nach ihnen. Mit der Trennung von Gott kommt auch Trennung und Entfremdung voneinander. Gott kommt zu Adam und fragt, Adam, hast du von dem Baum gegessen? Und wie reagiert Adam? Nein, ich bin nicht schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ich bin ein Opfer der Umstände. Ich konnte gar nicht anders, als zu sündigen. Der andere ist schuld. Er ist das Problem, nicht ich. Kommt uns das bekannt vor? Ich bin seit ungefähr 20 Jahren Pastor. Und in der Seelsorge, wenn ich mit Menschen spreche, mir begegnen in der Regel nur Unschuldige. Ich treffe so gut wie keine Schuldigen. Dass dieses Thema der Schuldverschiebung hat sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheitsgeschichte fortgepflanzt. Und wir praktizieren das heute immer noch. Und wir versuchen, unsere persönliche Schuld wegzuschieben auf den anderen, auf die Umstände. Ich konnte nicht anders, weil und daher und der andere. Hätte der andere nicht so, dann wäre ich nicht so. Das ist genau das, was Adam hier sagt. Die Folgen der Sünde, Trennung von Gott und voneinander. Da ist kein Frieden mehr, da gibt es nur noch Unsicherheit, Angst, Schuld, Einsamkeit. Und es kommt uns so bekannt vor, weil wir alle Sünder sind. Vielleicht versuchen wir uns sogar rauszureden, sagen, ja, ich habe ja niemanden getötet, ich bin gar nicht so schlecht, ich spende für die dritte Welt. Ich bin kein schlechter Mensch, ich bezahle immer meine Steuern und betrüge nicht bei der Steuererklärung. Nein, ich betrüge nicht bei der Steuererklärung und aber das machen doch alle, oder? Das ist ja nicht so schlimm. Und ich schlage meine Frau nicht und ich arbeite hart, damit meine Familie zu essen hat. Und ich bin kein schlechter Mensch, ich vertrage mich mit meinen Nachbarn und ich weiß gar nicht, Sünde? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle Menschen, ohne Ausnahme. Sie genauso wie ich. Und hier im Römerbrief heißt es dann weiter, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wie viele Gerechte? Zero. Null. Nichts. Keiner. Wir sind alle Sünder. Und haben damit auch alle den Tod verdient. Denn die letzte Konsequenz der Sünde, meine Auflehnung gegen Gott, meines Lebens in der Gottferne, ist der Tod. Und zwar der ewige Tod. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Die gesamte Menschheit ist von diesem tödlichen Virus befallen. Alle sind unheilbar krank und zum Tode verurteilt. Unsere Sünde wird uns vernichten, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistlich. Diese Krankheit ist nicht zu heilen. Es gibt kein Heilmittel gegen diese Krankheit. Außer durch ein einziges Mittel, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus. Barbara Meckel aus der Anfangsgeschichte konnte sich nicht selbst aus ihrer Kiste befreien. Sie war dort gefangen. Sie konnte nichts tun, außer warten. Sie konnte sich nicht selbst befreien. Hätte ihr Vater nicht das Lösegeld bezahlt, wäre sie umgekommen in ihrer Kiste, wäre sie jämmerlich erstickt. Sie konnte auch nicht selber das Lösegeld bezahlen. Sie war auf Hilfe von außen angewiesen. Sie war auf Hilfe von, wenn man ihre missliche Lage jetzt betrachtet, sie war auf Hilfe von oben angewiesen. Und genau so befindet sich jeder einzelne Mensch in dieser hoffnungslosen Lage. Versuchen wir, uns mal in diese Situation hineinzudenken. Wir sind gefangen in der Sünde. Jeder Mensch befindet sich in dieser hoffnungslosen Lage und wir können uns nicht selbst befreien. Wir brauchen Hilfe von oben. Gibt es einen Ausweg? Ja, natürlich, sonst wären wir nicht hier. Wenn es keinen Ausweg aus dieser Lage geben würde, dann könnten wir hier die Türen abschließen und sagen, okay, dann ist eh alles vorbei, dann ist das Leben völlig sinnlos. Es gibt einen Ausweg. Die gute Nachricht ist, dass es einen Ausweg gibt. Deshalb wird auch das Evangelium, das ist übertragen aus dem Griechischen, die gute Nachricht, die frohe Botschaft genannt. Eine frohe Botschaft. Stellen Sie sich vor, Sie sind Barbara Meckel und sind in dieser Kiste unten drin und Sie warten und warten und beten und sagen, wie lange wird es noch ausreichen? Langsam wird das Licht fader, langsam wird es dunkler in dieser Kiste. Und Sie sagen sich, wird es eine Lösung geben? Und plötzlich hören Sie von oben, wie jemand anfängt zu graben. Spüren Sie da etwas? Was für eine Erleichterung? Ja, ja, ich werde gerettet, Sie haben es geschafft. Und das Graben, die Geräusche werden stärker und Sie merken, Sie graben an der richtigen Stelle und gleich und dann stoßen Sie mit dem Spaten auf den Deckel dieser Holzkiste. Und dann im nächsten Augenblick, Sonnenlicht, frische Luft, gerettet. Darum geht es. Genau darum geht es. Wenn wir hier heute Abend darüber sprechen, dass wir frei werden können von Schuld, dass wir inneren Frieden finden können, dass wir wieder zurückkommen können zu Gott. Denn dieser Bibeltext, der hier anfängt, der geht weiter. Und ich bin Gott so dankbar, dass er weitergeht. Dort heißt es, Gott selbst hat den Ausweg geschaffen und dieser Ausweg hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus oder durch Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat die Strafe für uns auf sich genommen. Er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Als Adam und Eva sündigten, hätte er sich beleidigt zurückziehen können. Er hätte sagen können, wenn ihr von mir nichts wissen wollt, okay, dann seht zu, wie ihr selbst zurechtkommt. Das ist eure Schuld, das ist eure Suppe, die ihr jetzt auslöffeln müsst. Ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr müsst jetzt sterben. Er hätte das Recht dazu gehabt, denn er hat ja gesagt, wenn ihr mein Gebot übertretet, dann, an dem Tag, müsst ihr sterben. Warum hat er es aber nicht getan? Warum hat er sich nicht zurückgezogen von diesem Planeten, von den Menschen, von Ihnen und von mir und gesagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben? Warum hat er es nicht getan? Es gibt nur einen vernünftigen Grund. Weil er den Menschen liebt, weil er sie und mich so sehr liebt. weil er will, dass wir leben. Weil er will, dass wir nicht in dieser verdammten Holzkiste elendlich verrecken, sondern dass wir gerettet werden. Warum sind wir in seinen Augen so wertvoll, dass er alles gibt, um uns zu retten? Warum ist er bereit, mit seinem Blut zu bezahlen? Weil wir etwas geleistet haben? Weil wir so gut sind? Weil wir es verdient haben? Mit Sicherheit nicht. Die einfache und gleichzeitig unfassbare Antwort ist, weil er uns liebt. Warum liebt uns Gott, obwohl wir Sünder sind? Weil er uns geschaffen hat. Weil wir seine Geschöpfe sind und er uns nicht einfach unserem gerechten Schicksal überlassen will. Er hat sich für diese Erde, für diese Welt entschieden und er hatte einen Plan. Gott sandte seinen Sohn. Wir haben das gestern gesehen, dass Jesus Gott ist. Das heißt, Gott selbst kommt auf diesen Planeten und wird Mensch. Er, der Schöpfer des Universums, der heilige, sündlose Gott, kommt auf diese sündige Erde als Mensch. Im Neuen Testament wird es so beschrieben: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er legte seine mächtige Kraft und Herrlichkeit ab, nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Was für eine Erniedrigung, was für eine Hingabe, was für eine Liebe. Und manchmal haben wir vielleicht Probleme, uns diese Liebe wirklich vorzustellen, was es für Jesus bedeutet hat, vom Himmel, von der Anbetung der Engel, von dieser hellen, heiligen Atmosphäre auf diesen sündenverseuchten Planeten zu kommen. Und ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich möchte es nochmal erzählen, weil es für mich so eindrücklich ist, um sich das besser vorstellen zu können. Als Kind wurde mir das erzählt, im Kindergottesdienst, dieser Vergleich. Und der Vergleich geht ungefähr so: Stellen Sie sich vor, Sie lieben Ameisen. Für manche ist es schwer, das sich vorzustellen. Aber stellen Sie sich vor, Sie lieben Ameisen. Sie kennen sich aus damit, Sie haben sich beschäftigt mit den Ameisen. Sie kennen diese großen Waldameisen, die kleinen roten, die schwarzen. Wir waren jetzt im Urlaub in Südeuropa. Da gibt es Ameisen, die sind so klein, die sieht man mit dem bloßen Auge kaum. So klein. Die passen in jede Ritze. Also stellen Sie sich vor, Sie sind so ein richtiger Ameisen-Fan, ein Ameisen-Freund. Sie lieben Ameisen. Und dann sind Sie eines Tages spazieren, vielleicht in der Fränkischen, irgendwo in der Fränkischen Schweiz, und gehen dort durch den Wald und sehen so einen großen Ameisenhaufen. Und Sie bleiben so bewundernd stehen, sagen, Ihnen geht das Herz auf. Und sagen, wow, wie toll, wie schön. Und Sie beobachten diese Ameisen und dann sehen Sie, wie da irgendetwas nicht stimmt in diesem Ameisenvolk. Weil eine Ameise nach der anderen krümmt sich und stirbt. Da ist irgendetwas faul und Sie entdecken den Grund. Aber Sie können es selbst nicht lösen, das müssen die Ameisen machen. Und dann wollen Sie den Ameisen helfen und Sie gehen hin, aber je näher Sie kommen, desto gefährlicher ist es für die Ameisen, weil am Ende zertreten sie die Ameisen nur. Und sie wollen ihnen das sagen und sie rufen zu, aber sie realisieren, die Ameisen verstehen sie ja gar nicht. Und dann kommt ihnen eine Idee. Wenn sie Ameise werden könnten und dann auf ihre Art und Weise, wie sie kommunizieren, ihnen das mitteilen könnten, wo das Problem liegt, dann hätten sie eine Chance. Würden Sie es tun? Von Mensch zu Ameise zu werden? Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie es wirklich tun, gibt es noch eine wichtige Bedingung zu beachten. Wenn Sie sich entscheiden, von Mensch zu Ameise zu werden, heißt das, für immer Ameise zu bleiben. Würden Sie es tun? Natürlich würden Sie es tun. Sie lieben doch Ameisen. Oder nicht? Nein. Der Vergleich Mensch, Ameise zu Gott, Mensch ist noch viel zu gering, um zu verstehen, was es für Jesus bedeutet hat, den Himmel zu verlassen und Mensch zu werden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Die Liebe Gottes geht aber noch weiter. Hier heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Als wir es nicht verdient haben. Wir können es uns nicht verdienen, wir werden es uns gleich noch anschauen. Er musste sterben, Jesus musste sterben, damit wir leben können. Aber warum? Weil Sünde immer den Tod bringt. Wir haben es vorhin gelesen, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Wir haben den Tod verdient, und zwar den ewigen Tod, weil wir alle gesündigt haben. Und es gibt da keine Ausnahme, keine kleine oder große Sünde. Und denken wir daran, es geht nicht nur um das, was wir tun, sondern auch um das, was wir in unserem Inneren sind, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Der einzige Ausweg, um uns zu retten, war der, dass ein sündloser Stellvertreter für uns diesen Tod stirbt. Jesus ist unser Stellvertreter. Er hat den Platz eingenommen, den wir eigentlich hätten haben müssen. Er stirbt den Tod, den wir verdient haben. Hier im Propheten Jesaja heißt es, er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Gott sei Dank. Durch Jesus Christus gibt es Rettung und Hoffnung, weil er mit seinem Blut bezahlt hat. Wenn wir über den Tod von Jesus nachdenken, dann bringen wir das oftmals mit seinen Leiden in Verbindung. Wir denken an die Dornenkrone, die er trug, die man auf seinen Kopf presste, an die Peitschenhiebe, die seinen Rücken zerfetzten. Wir denken daran, dass er angespuckt wurde, geschlagen wurde, misshandelt wurde, verspottet und lächerlich gemacht. Wir sehen, wie er am Kreuz hängt und wie dort die fürchterlichen Qualen erlebt, körperlichen Qualen erlebt, wenn das Körpergewicht an den Nägeln zieht und es immer schwerer wird zu atmen. Aber die körperlichen Qualen waren im Vergleich zu den seelischen Qualen gering. Er trägt die Sünde und die Schuld der ganzen Welt. Er bekommt das schreckliche Ausmaß der Sünde in der vollen Konsequenz zu spüren. Und die Sünde scheidet von Gott, das haben wir gelesen, und ihn scheidet es jetzt in diesem Augenblick von seinem Vater im Himmel. Er trug unsere Schuld. Das war die Situation, in der Jesus dort am Kreuz hängt. Er stirbt dort den ewigen Tod für dich und für mich. Und der Schrei am Kreuz von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Drück das aus. Welche Qualen er erlebt. Warum musste das alles so geschehen? In ihrem Bestseller Das Leben Jesu beschreibt Ellen White es so. Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient hätten, damit wir behandelt werden können, wie er es verdient. Er wurde für unsere Sünden, an denen er keinen Anteil hatte, verurteilt. Er erlitt den Tod, der uns zukam, damit wir das Leben bekämen, das ihm gebührte. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wenn ich mir Jesus am Kreuz vorstelle, dann weiß ich, dass er dort für mich gestorben ist. Meine Unehrlichkeit, mein Zorn, meine Eifersucht, meine Bitterkeit, meine Unmoral, mein Stolz, was auch immer, es nagelte ihn ans Kreuz. Er lebte ein vollkommenes, sündloses Leben, das mir gut geschrieben werden soll. Und er bekommt meine Sünde, die ihm den Tod bringt. Ja, Jesus ist für Sünder gestorben. Und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Aber die Frage ist, wie kann ich das für mich heute in Anspruch nehmen? Wie kann ich frei werden von meiner Schuld? Wie kann ich diesen inneren Frieden erleben, dass ich weiß, meine Schuld ist vergeben, ich bin versöhnt mit Gott. Ich habe ewiges Leben. Ich möchte mit Ihnen vier Schritte anschauen, vier Schritte zur Erlösung. Und das in ganz praktischen Schritten. Aber vorher noch etwas sehr Wichtiges mit Ihnen anschauen, in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Die Erlösung ist ein Geschenk. Ich habe sie nicht verdient, ich werde sie auch niemals verdienen können. Ich kann sie auch nicht kaufen oder irgendwie in irgendeiner Form etwas dazu tun. Erlösung ist ein Geschenk. Hier heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich nicht jemand etwas darauf einbilden kann. Wir können es uns nicht verdienen. Und vielen Menschen bereitet es Probleme, denn es steht im krassen Gegensatz zu dem, was Menschen erfahren haben. Wenn du Leistung bringst, dann bekommst du auch etwas. Dann wirst du belohnt. Von klein auf ist es unsere Erfahrung. Ich bekomme nur dann etwas, wenn ich etwas dafür leiste. Wenn du gute Noten schreibst, wirst du von allen bewundert. Wenn du Überstunden machst, steigst du auf. Wenn du viel trainierst, kommst du als Erster ins Ziel. Also ohne meine Leistung bekomme ich in unserer Gesellschaft nichts. Und das kriegen wir von klein auf eingetrichtert. Und jetzt kommt Gott zu uns und sagt, bei mir ist es anders. Du musst nicht etwas leisten. Ich will es dir schenken. Es ist ein Geschenk für dich. Wie viel kann ich für ein Geschenk leisten? Nichts. Stellen wir uns vor, ich laufe sehr gerne, also Joggen ist so ein bisschen mein Hobby. Stellen wir uns vor, meine Frau würde mir sagen, Thomas, du hast ja bald Geburtstag und ich würde dir gerne zum Geburtstag neue Laufschuhe schenken. Wow, wunderbar, freue ich mich. Ich kann den Tag kaum erwarten. Wann ist mein Geburtstag? Jetzt neue Laufschuhe. Thomas, es gibt aber ein kleines Problem. Ich werde dir die Laufschuhe nur schenken, wenn du ab heute immer schön den Abwasch machst und bügelst und kochst und dass ich eine schöne Zeit habe, du weißt schon. Also streng dich an. Dann bekommst du an deinem Geburtstag neue Laufschuhe geschenkt. Ist das ein Geschenk? Nein. Genau. Ich habe es mir verdient. Ich habe was dafür geleistet. Es ist in dem Moment kein Geschenk mehr, sondern es ist ein Lohn. Weil ich habe das geleistet, was von mir gefordert wurde. Und nachdem ich es geleistet habe, hat meine Frau dann gesagt, ah, schauen wir mal, ja, abgewaschen, check, gekocht, check, gebügelt, check. Ja, okay, gut, alles erfüllt. Jetzt kriegst du deine Laufschuhe. Kein Geschenk, ich habe es mir erarbeitet. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich muss verstehen, dass die Erlösung ein Geschenk ist. Und dass Gott mich damit beschenkt. Und ich muss verstehen, warum Gott es so macht. Weil das Problem der Sünde zu groß für mich ist. Ich muss davor kapitulieren. Ich kriege es nicht in den Griff. Wenn Gott sagen würde, pass auf, ich möchte dich mit dem ewigen Leben beschenken, aber jetzt die Bedingung ist, streng dich erstmal an, leb erstmal so, wie ich das gerne möchte und dann Stück für Stück und dann schauen wir mal am Ende. Am Ende machen wir die Abrechnung. Ob du es geschafft hast oder nicht. Ob ich dich mit diesem ewigen Leben beschenken kann oder nicht. Keiner von uns würde es schaffen. Keiner. Der erste Punkt von diesen vier Schritten zur Erlösung. Ich akzeptiere, ich bin ein Sünder und kann mich niemals selbst erlösen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Ich muss erkennen, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, dass ich dem Tod geweiht bin und dass ich nichts tun kann aus meiner Kraft heraus, um mich aus dieser Situation zu befreien. Natürlich, das steht im krassen Gegensatz zu dem, was wir heute immer wieder zu hören bekommen. Aber die Bibel macht es ganz deutlich. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Die Botschaft der Bibel ist ein Frontalangriff auf den Stolz des Menschen. Die Botschaft der Bibel ist ein Frontalangriff auf unsere Gesellschaft, wo wir meinen, wir haben niemanden und nichts nötig. Ich bin mir selbst genug. Aber wenn ich nicht begreife, dass ich krank bin und einen Arzt brauche, dann werde ich wohl kaum einen Arzt aufsuchen. Wenn ich die Sichtweise der Bibel über den Menschen nicht teile, wenn ich das nicht akzeptieren kann, dann werde ich niemals Frieden in Jesus finden. Und ich möchte Sie heute Abend bitten, nehmen Sie das an, was die Bibel sagt, denn es ist unsere einzige Hoffnung. Der zweite Schritt: Ich glaube, Jesus Christus ist auch für meine Sünden gestorben. In der Bibel lesen wir, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das ist wichtig zu verstehen, es reicht nicht, dass wir der Tatsache zustimmen, dass Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Dass er hier auf dieser Erde gelebt hat, dass er ein gerechtes Leben gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Die Fakten zu kennen, reicht nicht aus. Das bedeutet nicht, an Jesus zu glauben. Glauben ist mehr. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine schlimme Halsentzündung, eitrige Mandelentzündung. Und Sie gehen zum Arzt und der Arzt verschreibt Ihnen ein Antibiotikum. Es gibt es ja in unterschiedlicher Form. Nehmen wir an, er gibt Ihnen so ein Pulver. Sie holen es in der Apotheke ab, ein Pulver. Sie müssen es mit Flüssigkeit anrühren und schütteln. Und jetzt steht dieses Fläschchen Antibiotikum auf Ihrem Nachttisch. Sie liegen mit Ihrem dicken Hals und eitriger Entzündung und sagen, oh, das hilft ja gar nicht. Sie rufen den Arzt an. Was haben Sie mir da verschrieben? Das hilft ja nicht. Und der Arzt fragt, haben Sie es nach Anweisung eingenommen? Ah, das muss ich nehmen. Ja, in diesem Fall lachen wir darüber. Allein die Tatsache zu wissen, okay, dieses Fläschchen wird mir Gesundheit bringen. Das ist, ich kann es tagelang, wochenlang auf meinem Nachttisch stehen haben, es wird mir nichts bringen, wenn ich es nicht anwende, wenn ich es nicht runterschlucke. Das heißt, ich kann darauf vertrauen, dass dieses Medikament meine Krankheit heilt, an der ich sonst vielleicht sterben würde, aber meine Krankheit wird nie geheilt, wenn ich nicht im Vertrauen handle und das Antibiotikum einnehme. Das heißt, eine rein intellektuelle Zustimmung, dass Jesus gelebt hat und etwas Bedeutungsvolles getan hat, ist zwar gut und wichtig und ist auch gut und wichtig, das zu verstehen, aber es wird mich noch nicht retten. Genauso wenig wie wenn ich eine Bibel im Bücherregal habe, die Bibel wird mich nicht retten. Ich muss das lesen, ich muss es verinnerlichen. Das Vertrauen zu Gott ist wichtig, dass er das, was er sagt, auch tut. Und Vertrauen ist sicher eine ganz wichtige Qualität des Glaubens. Glauben heißt, ich nehme die Zusagen Gottes ernst und nehme das an, was er mir gebietet. Und konkret, ich kann glauben, dass Gott Erlösung verspricht. Ich kann seinem Wort vertrauen. Aber solange ich sein Angebot nicht persönlich ergreife, nützt mir Gottes Zusage gar nichts. Der dritte Schritt, ich bereue und bekenne meine Sünden. Wird er mir meine Unehrlichkeit vergeben? Wird er mir meine Wut vergeben? Wird er mir meine abfälligen Worte über andere vergeben? Ja, wenn ich sie bekenne. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt und für viele Menschen ein sehr schwieriger Schritt. Zuzugeben, dass ich ein Sünder bin, zuzugeben, dass ich schuldig geworden bin. Aber Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu und gerecht. Und er sagt uns hier, wenn wir aber unsere Sünden bereuen und bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich habe das immer wieder in der Seelsorge erlebt. Wenn Menschen offen sind, zu sagen, ich bin schuldig geworden, ich habe gesündigt, und ihre Sünden zu Gott bringen, dann erleben sie Vergebung. Immer wieder bin ich Menschen begegnet, die jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang einen großen, großen, schweren Rucksack an Schuld mit sich herumgetragen haben und darunter gelitten haben. Und als sie es verstanden haben, dass Gott ihnen diese Last abnehmen möchte und sie ihre Sünden bekannt haben, dann wurden sie befreit von dieser Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott unsere Sünden vergibt. Ich muss Ihnen zu dem Punkt noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte mit einem Mann, mit einem jungen Mann die Bibel studiert und im Miteinander, im Gespräch hat er mir erzählt, dass er sehr leidet unter einem Traum, der immer wieder kommt. Und er hat erzählt, jede Nacht träumt er, dass er mit einem Schwert bewaffnet in eine Arena geht und dort muss er kämpfen und das ist brutal und es fließt viel, viel Blut und der ist blutüberströmt und dann wacht er auf. Jede Nacht der gleiche Traum. Und im Gespräch miteinander, wo wir nachgedacht haben, woran kann das liegen, hat er erzählt. Er kam aus Russland und er war dort, hat dort geheiratet, viel zu jung geheiratet. Und seine Frau wurde für seinen Geschmack viel zu früh schwanger. Und hat gesagt, ich will das Kind nicht. Lass es wegmachen. Und die Frau hat das Kind abtreiben lassen. Und er fühlte sich dann schuldig am Tod dieses ungeborenen Lebens. Die Ehe ging auseinander. Er kam nach Deutschland und dann kamen wir in Kontakt. Er hat wieder geheiratet, er hatte wieder Familie, hatte Kinder und dann kamen die Träume. Unvergebene Schuld. Und ich habe ihm diesen Text gezeigt, diese Verheißung Gottes. Ich habe gesagt, wenn du deine Sünde bekennst und bereust, dann vergibt dir Gott die Sünde und nimmt diese Last von dir. Und er ist diesen Weg gegangen. Er hat Gott seine Schuld bekannt, hat sein Herz vor Gott geöffnet und all das vor ihm ausgeschüttet und die Vergebung Gottes erlebt. Und Gott sei Dank, die Träume hörten auf. Er hat es konkret erlebt, was es bedeutet, von Schuld befreit zu werden. Und das kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann das erleben. Wenn wir unsere Sünde bekennen. Der vierte Schritt, ich entscheide mich, Jesus Christus zu folgen. Und das ist die beste Entscheidung, die Sie treffen können. Hier heißt es in der Bibel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist Gottes gute Nachricht für unser Leben. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Da gibt es keine Unsicherheit mehr. Da darf ich mir sicher sein, ich bin gerettet. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Ohne ihn sind wir verloren. Wir brauchen Jesus. Mit ihm haben wir echtes Leben, echtes, ewiges Leben, das hier schon beginnt und dann in die Ewigkeit übergeht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Am kommenden Samstagabend werden wir darüber sprechen, wie das sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. So diese letzte Schlacht, das letzte Finale, wie Gott diese Weltgeschichte zum Abschluss bringt. Sehr, sehr spannend. Verpassen Sie diesen Abend nicht, morgen Abend und übermorgen natürlich auch nicht. Das sind auch spannende Themen. Und am kommenden Samstag im Gottesdienst sind Sie auch ganz herzlich eingeladen. Aus Liebe gab Jesus sein Leben für uns. Dort am Kreuz von Golgatha nahm er alle Sünde, alle Schuld auf sich. Dort hat er den Preis bezahlt. Bei ihm finden wir Vergebung. Bei ihm finden wir inneren Frieden. Bei ihm finden wir Freiheit von Schuld. Was könnte dich abhalten, heute Abend auf seine Liebe zu antworten? Ich lade jeden ein, ihm zu vertrauen, das im Glauben anzunehmen. Wir haben darüber nachgedacht, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, damit Menschen gerettet werden können. Und dieser Bibeltext drückt es so aus. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und heute Abend ruft Jesus dich. Er liebt dich und möchte so viel für dich tun. Er hat schon so viel für dich getan. Und ich darf jeden heute einladen, dass dass wir wieder neu oder ganz neu unser Herz für Jesus öffnen, unser Leben ihm öffnen. Dass wir auf diese Liebe Gottes antworten, dass wir nichts zurückhalten, dass wir ihm sagen, Herr, ich habe verstanden, dass ich durch dich errettet werden kann. Ich will dir folgen. Diese Verheißung gibt uns das Wort Gottes. Allen denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus liebt dich. Und er hat alles für dich gegeben, damit du leben kannst. Nimm diese Hand an, die sich in Liebe dir entgegenstreckt. Ich möchte jetzt gerne so eine Zeit der Stille anbieten, wo so ein, zwei Minuten für jeder für sich persönlich darüber nachdenken kann und beten kann und es zu Gott bringen kann, damit jeder für sich persönlich auf diese Liebe antworten kann. Eine Zeit der Stille, wo wir darüber nachdenken können, was Jesus für uns getan hat. Und darüber nachdenken, wie will ich auf diese Liebe antworten. Dass wir beten, Herr, ich möchte auf diese Liebe antworten. Ich möchte nicht von nichts zurückgehalten werden. Zeig mir deinen Weg für mein Leben. Ich werde dann mit einem Gebet von hier oben abschließen. Ich lade jeden ein, diesen Sprung in Gottes Hand zu wagen. Nicht auf der Treppe sitzen zu bleiben, dem Angebot Gottes nicht den Rücken zu kehren, sondern ihm freudig das Leben anzuvertrauen. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du das Lösegeld bezahlt hast, dass wir nicht in unseren Sünden, in der Gottferne zugrunde gehen müssen. Herr, wir danken dir für diese Botschaft heute Abend, die zu unseren Herzen gesprochen hat. Du kennst jeden Einzelnen hier, du weißt, was jeden von uns bewegt. Du weißt, wo wir stehen, auch im Blick auf dich und auf die Beziehung zu dir. Herr, und wir wünschen uns so sehr, dass uns nichts zurückhält, dieses Angebot von dir, dieses Geschenk von dir freudigen Herzens anzunehmen. Bitte, wirke an unseren Herzen und hilf uns, dass wir 100% unser Leben dir geben, dass wir ernst machen mit dir, dass wir Vergebung von unserer Schuld erleben, Befreiung von dir, inneren Frieden. Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, was für ein Vorrecht. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du auf diese Erde gekommen bist, um unsere Schuld zu tragen, weil du uns liebst. Herr, wir möchten auf diese Liebe antworten. Bitte hilf uns, die richtige Antwort darauf zu finden. Hab Dank dafür. Danke für deinen Segen, für deine Gegenwart. Und dass du eine wunderbare Zukunft für jeden bereithältst, der mit dir lebt und mit dir geht. Amen.